Ich muss sagen, dass mich dieses Lied gerade wieder ganz neu bewegt hat. Du, das ist ein persönlicher Gott, ein persönliches Gegenüber. Du bist ein Gott, der mich sieht, Jesus. Du siehst mich. Und ich glaube, wenn wir das begreifen, dann sind wir einem ganz tiefen Lebensgeheimnis auf die Spur gekommen, nämlich, dass dieser lebendige Gott uns persönlich nahe kommen will. Und interessant, dieser simple Satz, du bist ein Gott, der mich sieht, den haben die alten Väter in der Wüste bei ihrer Wanderung gesagt. Und das sind Sätze, die sind entstanden an Brunnen, an Wasserstellen zu Zeiten, wo es eben, ja, wo nicht ringsrum alles verbaut war und viele Nachbarn und viele Freunde da, sondern wo die Menschen auch ein Stück Einsamkeit erlebt haben. Diese Tage haben wir uns, meine Frau und ich, auf die Spur gemacht, mal noch mal ein bisschen Familiengeschichte nachzufühlen, weil Ida ja am Dienstag im Erzählcafé berichten wird aus ihrem Leben. Und wir haben noch mal den Geburtsort ihrer Mama gesucht auf der Karte und den gibt es heute nicht mehr. Es ist ein deutscher Ort mitten in Westsibirien, den es heute nicht mehr gibt. Und wir konnten ungefähr lokalisieren, so 20 Kilometer, wo der gelegen hat. Und es gibt aber Videos, wo man Orte, die es noch gibt, sieht. Und da leben heute noch ganz wenige Deutsche, die meisten sind ausgesiedelt. Und es hat mich heute früh ganz tief bewegt, dort so eine alte Babuschka und einen Elternherrn zu sehen, die so in ihrem alten Wolgadeutsch geredet haben. Und da war es so eine Traurigkeit, dass die anderen alle weggefahren sind, dass hier bloß nur so ein Überrest ist, ein armes Leben, wirklich nur noch so der hingekleckerte Rest. Und dann sagt diese Babuschka in ihrem Art Schwäbisch, aber dass Gott doch bei uns ist, so sinngemäß. Und das hat mich nun mal so tief berührt, nämlich, dass egal wo wir sind, in welcher Einsamkeit, ob es unsere Elisabeth im Pflegeheim ist, oder ob das die Babuschka in ihrem heute russisch-kasachischen Dorf ist, wo sie so eine der letzten Deutschen ist. Aber zu wissen, du, Herr, bist da. Du bist ein Gott, der mich sieht. Das bewegt mich sehr. Und wir sind ja gerade in einer kleinen Predigtreihe. Heute ist der dritte von 4 Sonntagen, wo es darum geht, komm und sieh. Wo nämlich dieser Jesus ganz persönlich zuruft und sagt, ich sehe dich, ich kenne dich, ich weiß, wie du heißt, ich weiß, wie dir es geht. Und jetzt komm doch mal und schau doch mal und hör doch mal, ganz persönlich. Und an den letzten 2 Sonntagen haben wir Geschichten gehört von Männern, die Jesus in seine Nachfolge zu seinen Jüngern berufen hat. Aber das Evangelium ist ja voll von solchen Geschichten und Zeugnissen und nicht nur von Männern, sondern überhaupt von Frauen, von Männern, von Kindern, wo wir sehen, an denen Jesus nicht vorbeigegangen ist. Denn Jesus ist an niemanden einfach so vorbeigegangen. Das dürfen auch wir wissen. Jesus geht an niemandem einfach so vorbei. Und manchmal bekommen wir ja beim Lesen von solchen Geschichten im Evangelium den Eindruck, als ob Jesus wie extra an einen Ort ging, um eine bestimmte Person zu treffen und ihr dort zu begegnen. Und ich sage mal, das sind diese göttlichen Zufälle, die zufälligen Begegnungen im Leben, die wir nicht machen können. Wo auf einmal jemand anruft, auf einmal jemand nachfragt, auf einmal jemand da ist. Wo man vielleicht erstmal fragt, zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen oder eben genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und so kommt Jesus eines Tages durch Samarien. Und das ist beschrieben im 4. Kapitel im Johannesevangelium. Ich lese später da noch einen Ausschnitt davon. Und Samarien, das war so ein Gebiet zwischen dem Süden und dem Norden in Israel. Also im Süden das jüdische Gebiet, wo Jerusalem war, wo die ganze Welt auch hingepilgert ist zu den Festtagen, dieser bedeutungsvolle Ort, diese heilige Stätte, diesem Tempel, Also dieses Judäa und das Südland mit der Wüste, dort, wo eben auch diese Brunnen waren, wo Abraham und Isaak unterwegs waren und Gott ihnen begegnet ist. Und dann gibt es im Norden von Israel dieses Galiläa, eigentlich eher so verlassener. Im Alten Testament heißt es mal, dass der Heiden Galiläa, dort am See Genezareth, mit den Fischern, die nicht so bedeutend waren. Und dazwischen gibt es ein Fleckel Erde, das heißt Samaria. Und dieses Samaria, das ist über Kriegszeiten und Verschleppungszeiten und Rückführungszeiten so ein Mischvolk hat sich dort angesiedelt. So ähnlich wie das dort in Russland auch ist. Die einen werden hinvertrieben, die anderen gehen weg und irgendwann kommen wieder welche dazu und irgendwann hast du so eine bunte Mischung. Und die Juden, die haben sich ja vor allem definiert durch die Zugehörigkeit zum Gott Israels als Kinder Abrahams, die die Tora halten, die sich an das Gesetz halten, die zum Bund berufen sind, zum Bund mit diesem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und deswegen war für die Juden immer wichtig, sich von allem abzugrenzen und fernzuhalten, was nicht unter diesem Bund stand, wo sie sich auch verunreinigen konnten. Und diese Samariter mit ihrem komischen Berg, wo sie Gott angebetet haben, anstatt nach Jerusalem auf den Berg Zion zu ziehen, die waren ihnen sehr suspekt. Und deswegen, Juden mussten leider durch das Land, aber die haben sich dort nicht aufgehalten. Die wollten eigentlich dort keinen Kontakt. Und für das, ich sag mal, jüdische Verständnis von richtig und falsch oder richtig oder falsch, lebten die Samariter eigentlich einfach auf der falschen Seite. Also die Frage stellt es sich gar nicht, ob es dort auch gute Menschen gibt oder nicht, sondern dort geht man einfach nicht hin. Vielleicht kennt ihr das auch aus eurer christlichen Biografie. Orte, die man meidet, Menschen, die man nicht unbedingt braucht, weil sie politisch so oder vielleicht sexuell anders orientiert oder wie auch immer, geht man nicht hin. Mit denen braucht man nicht unbedingt zu schaffen haben. Und jetzt bei diesem Weg durch Samaria kommt für Jesus und seine Männer, seine Jünger, die Zeit, um bei einem Dorf Rast zu machen. Du konntest ja früher nicht mal schnell mit dem Auto durchfahren, sondern es hat ja auch ein paar Tagesreisen gedauert, um von Jerusalem wieder hoch an den See Genezareth zu kommen. Und so machen sie Rast, um die Mittagshitze ein bisschen vorbeigehen zu lassen. Wer schon mal in Israel oder im Orient war, ab April geht das los und bis in Herbst rein, das hält es nicht aus in der Mittagshitze. Also musst du Rast machen. Die Jünger ziehen nochmal los, um Proviant zu besorgen. Und Jesus bleibt inzwischen im Schatten eines Brunnens. Und genau da hat mich das Lied eben abgeholt. Dieser Brunnen schon wieder. Ein Brunnen. Und später in der Geschichte wird sogar deutlich, diesen Brunnen hat mal der Erzvater Jakob gebaut. Das ist für die Samariter ganz wichtig. Dort im heißen Land, wo es Wasser gibt, wo Quellen sind, wo Brunnen sind, da ist Leben, da ist Gott, da ist Segen, da ist auch Tradition, da ist Geschichte, da werden die vor uns waren, in Ehren gehalten. Ich wünschte mir das manchmal so, dass wir durch die Stadt gehen und uns erinnern und sagen, wow, das haben unsere Vorväter oder unsere Großeltern mal gebaut. So war das damals mit den Brunnen. Und Jesus sitzt dort und ruht sich aus und da kommt eine Frau zum Brunnen, die es eigentlich erst recht gilt, sie nicht anzusprechen. Eine fremde Frau, eine Samariterin und dann auch noch diese. Weiß er etwa nicht, wer sie ist? Warum kommt sie nicht früh, solange es noch kühl ist, wenn man eigentlich zum Brunnen geht? Warum kommt sie nicht mit den anderen Frauen zum Wasser holen? Wir sind doch eine Familie, haben wir eben gehört. Warum sondert sie sich ab, meidet sie die anderen? Ach, die war doch schon immer merkwürdig. Vor der muss man sich in Acht nehmen. 5-mal war sie verheiratet und jetzt lebt sie in wilder Ehe. Wer weiß, was da noch alles kommt. Selber schuld, dass niemand was zu tun haben will mit dieser Frau am Brunnen, oder? Kennst du solche oder ähnliche vergleichbare Vorurteile und Wertungen? Ich meine nicht aus deinem Umfeld, sondern aus deiner eigenen Gedankenwelt. Aber Jesus denkt gar nicht so. Denn er zieht nicht nur durch Samarien, sondern in diesem Fall zieht er nach Samarien, an diesen Ort und zu diesem Brunnen. Denn er will dieser Frau begegnen. Denn er sieht, was die Menschen in ihrem Umfeld nicht wahrnehmen. Sie hat Durst nach dem Leben, nach dem echten Leben. Sie sehnt sich nach dem Durchbruch. Immer wieder musste sie erleben, wie Beziehungen nicht halten, nicht tragen, schließlich zerbrechen. Vielleicht steht zu viel im Weg, zu viele Altlasten. Von einer zerbrochenen Beziehung zur nächsten wird es ja nicht einfacher. Sagte mir vor kurzem jemand, es fällt ihm gerade schwer, sich auf die neue Beziehung einzulassen, weil er merkt jetzt, das Vertrauen ist gebröckelt, weil vor Jahren seine Ehe auseinandergegangen ist. Wird das wohl diesmal gut gehen? Also es wird ja nicht leichter. Vielleicht steht zu viel an Erwartungen im Weg. Es funktioniert einfach nicht. Und was bleibt, ist jedes Mal nur die Leere, eine Suche nach Sinn und Erfüllung. Doch häufig ist es ja so, dass Menschen, die vielleicht suchend wären, gar nicht aus ihrem Milieu rauskommen, dass sie nur ähnliche Typen kennenlernen. Sie bleiben in ihren Begrenzungen, haben keine Chance, aus ihrem Dorf oder Kiez mal auszubrechen. Ich habe die Tage mal in Lusan an der Haltestelle so Heranwachsende beobachtet, die dann auch mal zu einem Senior, der hier in der Stadtverwaltung mal in einer gehobenen Stelle gearbeitet, auch mal fick dich, alter Fettsack, gesagt haben. Wo man merkt, die sind schon so kaputt mit ihren 13 Jahren. Die sind schon so sozialisiert in ihrer Welt. Die kommen da gar nicht raus. Die leben schon so in einer Kapsel drin, dass ihnen auch die Begegnung mit einem lebenserfahrenen 70-Jährigen gar nicht mehr helfen in dem Moment. Zu begreifen, da ist jemand, der mir vielleicht aus meiner Blase raushilft. Sondern sie haben die Welt ja schon mit sich und in sich. Also entschuldigt den Kraftausdruck, aber das ist die Sprache auf der Straße. Diese Kids, diese Erwachsenen, diese Menschen, diese Persönlichkeiten, die so geliebt von Gott sind, haben keine Chance, mal auszubrechen. Und deshalb brauchen sie und deshalb brauchen auch wir immer wieder Menschen, die auf uns zukommen. Menschen, die von ihrer Seite aus Grenzen überwinden, Etiketten durchbrechen. So wie Jesus dort am Brunnen. Übrigens, auch wenn wir oft schimpfen, weil das politisch nicht so gelingt, wie es eigentlich die Idee ist. Das ist ja das Problem, dass Ideen an Schreibtischen entstehen oder Ideen werden geboren und dann an Schreibtischen entstehen Konzepte, so rum. Und die Konzepte müssen ins Leben. Und das funktioniert oft nicht. Und dann schimpfen wir am Ende über die Ideen. Aber die Ideen, die Ansätze sind ja gut. Und das ist eigentlich auch der Ansatz von Inklusion und Chancengleichheit, dass man nämlich heute nicht mehr sagt, ja, muss halt einer sehen, wie er die Treppe hochkommt. Sondern heute ist eigentlich der Ansatz, wir als Gesellschaft sehen, da ist eine Barriere. Und es könnte sein, dass jemand nicht da drüber kommt. Und deshalb müssen wir von vornherein gucken, wie wir diese Barrieren abbauen, reduzieren. Das ist eigentlich der Ansatz von Inklusion. Dass nicht der, der zum Beispiel nicht laufen kann, der Depp ist und ist immer auf unsere Gunst angewiesen, sondern wir bauen alles so, dass wenn mal einer kommt, der nicht laufen kann, dass der gar nicht drüber nachdenken muss, dass hier eine Schwelle ist, weil da ist keine mehr. Also der Ansatz zum Beispiel von Barrierefreiheit, der ist großartig, dieser inklusive Ansatz. Und das ist ja der Ansatz, der sagt, wir alle müssen was tun. Denn zum Beispiel Kinder aus bildungsfernen Familien, die haben von Haus aus schlechtere Bildungschancen. Oder Kinder von suchtkranken Eltern, die bringen häufig gleiche Anlagen mit in ihr späteres Leben. Und wer als junger Mensch schon Scheitern erleben musste, der ist häufig später selbst zum Scheitern verurteilt. Und deshalb braucht unsere Welt Menschen, die eben hingehen, die diese Barrieren überwinden oder abbauen. Menschen, die hinschauen, die einmal überhaupt wahrnehmen, die zuhören, die wertfrei bleiben. Und die letztendlich dann auch mal einladen und sagen, hey komm, schaust du doch mal an oder hörst du doch mal an. Also ich greife nochmal dieses schöne Bild von Familie, Gemeinde als Familie auf, das ist großartig. Und ich weiß, dass da mancher eben auch hier in dieser Familie ist, der sagt, ich bin dort nicht reingeboren, aber irgendwann bin ich hier mal dazugekommen und bin Teil geworden und gehöre heute selbstverständlich dazu. Und jetzt ist an uns sozusagen der Aufruf zu sagen, dass wir uns nicht als feste Familien-Clan begreifen, FEG Gera ist wie so ein Clan, so eine eingeschworene Truppe, sondern eben wir sind jetzt eingeladen, dass wir hingehen und andere dazu rufen, weil das ist ja Familie Gottes. Es ist ja nicht unsere, die wir gebaut haben, sondern das ist ja Jesus, der sein Reich baut. Und wir sind Teil davon. Und deswegen dürfen wir hingehen, auch in Gera, und sagen, komm doch mal mit, schaust du doch mal an. Im Übrigen ist der 5. Mai ist dafür sehr geeignet. So ein vielleicht niederschwelligeres Familienfest, wo man mal einen Nachbarn einladen kann oder Freunde, die sonst vielleicht nicht unbedingt in den Gottesdienst kommen, zu sagen, komm doch mal mit, schaust du mal an. Bring deine Kinder mit, weil wir haben sogar eine Hüpfburg da. Also die Welt braucht Menschen, die hingehen. Und nicht nur Sozialarbeiter und Pädagogen, die unsere Gesellschaft ausbildet, beauftragt und bezahlt, dass sie sich um Schwache und Benachteiligte kümmern. Die sind auch wichtig. Aber unsere Gesellschaft braucht Christen, Kinder Gottes, die hingehen und die das Evangelium, die frohe Botschaft von Jesus weitertragen. Und die sie dorthin bringen, wo eben die Menschen sind, die sonst nicht zu uns in Kirche und Gemeinde kommen. Jesus hat es uns vorgelebt. Er sucht diese Frau am Brunnen auf, die selbst nicht nach Jerusalem in den Tempel kam, um den lebendigen Gott zu suchen. Und dann habe ich mich gefragt, und wenn sie auch dorthin gekommen wäre, hätte sie dort Gott gefunden? Diese Frau, von der wir nicht mal den Namen wissen, die wundert sich über Jesus. Wie kann er, der Jude, überhaupt mit ihr, der samaritanischen Frau, sprechen und sie um Wasser bitten? Jesus sagt, gib mir zu trinken. Er macht sich doch schlimmstenfalls noch kultisch unrein. Aber Jesus scheut eben nie die persönliche Begegnung. Er grenzt sich weder ab, noch pocht er auf seine Ruhepause. Du, ich habe jetzt gerade Pause, jetzt habe ich frei, sprich mich besser nicht an. Nein, vielmehr bietet er ihr an, was sie eigentlich ihr ganzes Leben lang sucht. Wasser des Lebens. Da sagt Jesus zu ihr: Frau, wenn du wüsstest, was für ein Geschenk Gott den Menschen macht und wer dich hier bittet, gib mir was zu trinken, dann würdest du ihn bitten und er würde dir lebendiges Wasser geben. Und die Frau erwiderte: Herr, du hast ja gar nichts, um Wasser zu schöpfen und der Brunnen ist tief. Woher hast du dann dieses lebendige Wasser? Bist du etwa mehr als unser Stammvater Jakob? Er hat uns diesen Brunnen hinterlassen. Er selbst hat daraus getrunken, ebenso seine Söhne und sein Vieh. Darauf antwortete Jesus: Wer von diesem Wasser trinkt, der wird wieder Durst bekommen. Aber wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, wird nie wieder Durst haben. Denn das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle werden. Ihr Wasser fließt und fließt bis ins ewige Leben. Da bat die Frau: Herr, gib mir dieses Wasser. Dann habe ich nie mehr Durst und muss nicht mehr herkommen, um Wasser zu schöpfen. Nach ersten Zweifel und Misstrauen lässt sich die Frau auf ein Gespräch ein. Und das geht tief. Sie öffnet sich nämlich jetzt, indem, wie sich das Gespräch weiterentwickelt, und Jesus spricht in ihre Situation hinein. Frau, hol doch deinen Mann. Und dann kommt die Wahrheit ans Licht. Ich habe eigentlich keinen. Ja, fünf hast du schon gehabt und der, mit dem du jetzt lebst. Jesus spricht in ihre Situation hinein. Es zeigt sich doch immer wieder, wie Menschen anfangen, ihr Herz aufzutun, wenn sie wirklich Vertrauen fassen, ihr Gegenüber als ehrlich zugewandt erleben, eben ohne diese fertigen Antworten aus der Tüte. Und so oft, denke ich, sind auch wir vielleicht als Christen so voll von uns selbst, reden mehr, als wir zuhören, sind auf uns ausgerichtet, haben 10 Ratschläge parat, ehe wir das Problem des anderen wirklich verstanden haben. Von einem guten Freund von mir ist die Frau verstorben letzten Samstag nach langer Krankheit. Und er erlebt das jetzt, wie er Anrufe bekommt und Trauerkarten, und das ist alles gut gemeint. Und oft steht dahinter ja auch eine Hilflosigkeit, eine Sprachlosigkeit. Aber es ist verrückt, wie viel Kraft er in dieser Woche aufbringen muss, um all diesen Nachbarn zu begegnen mit ihren zum Teil so doofen Sprüchen, mit Trauerkarten, die zum Teil unangemessen sind, weil Leute einfach meinen, sie müssten was sagen. Und wir Frommen, wir meinen ja dann oft noch, wir müssten unbedingt noch einen Bibelspruch nachschieben, weil das so wichtig ist. Ich will auch nicht sagen, dass es verkehrt ist. Ich will nur uns Mut machen, sensibel zu werden, zu sein und anderen nicht Ratschläge zu geben, wo sie gar nicht nachgefragt haben vielleicht, und uns immer wieder rein zu versetzen, wie würde es mir jetzt gerade gehen? Also ich denke oft ein echtes gesellschaftliches Defizit. Es wären so viele Ressourcen da, wenn wir sie nutzen würden. Zuhören und Klappe halten kostet nicht mal was. Nachfragen und Interesse zeigen ist keine große Investition, aber so, so wertvoll. Und das kann Jesus. Und nun zeigt sich das Ergebnis. Die Frau begreift, dass dieser Jesus etwas hat, was sie braucht und wünscht. Und sie will es auch. Und endlich erkennt sie, wie müde sie ist. Jeden Tag immer wieder dieselbe Leier von vorne. Jeden Tag kann sie nämlich nicht früh mit den anderen Frauen zum Brunnen gehen, weil sie sich schämt, weil sie durch ihr eigenes Leben sich selbst ausgegrenzt hat und nun ausgegrenzt wird, und wer auch immer damit angefangen hat, ihr wisst das mit der Henne und dem Ei. Aber die Tragik ist, Jeder Tag geht dahin und jeder Abend ist ein Zurückschauen auf einen Tag, der irgendwie wieder sinnlos war, der sie kein Stück nach vorne gebracht hat. Und jetzt kommt die Schwelle, der Punkt, an dem sie einen Schritt machen muss. Und sie wagt es. Und sie springt ins Vertrauen hinein. Als Jesus sich ihr nämlich offenbart, da gibt es ein ganz wunderbares Wort in diesem Kapitel, wo Jesus sagt, ich bin der Messias, der mit dir redet. Da schenkt sie ihm Glauben. Da öffnet sie sich, da vertraut sie ihm und da ist der Punkt der Veränderung. Denn allein davon, dass jemand zu mir kommt, macht mich noch nicht anders. Ich muss anfangen, mich zu bewegen, zu vertrauen, langsam loszugehen. Sie lässt sich nicht nur von Jesus berieseln, sie fragt um Hilfe. Oder sie fragt nicht nur und geht dann weg, wie sie gekommen ist. Nein, sie erlebt eine echte Umkehr. Sie erlebt eine tiefe Berührung von Jesus in diesem Moment am Brunnen in ihrem Heimatdorf. Durch das Gespräch mit Jesus hat sie die Lehre ihres Daseins erkannt und schafft eine echte Lebensveränderung, eine Lebenswende. Sie lässt alles stehen und liegen und läuft ins Dorf zurück. Sie, die doch sonst gar keine Gemeinschaft mehr mit den anderen hat, sie, die Ausgegrenzte, durchbricht nun jede Mauer und geht zu den Leuten, mit denen sie sonst gar keinen wirklichen Kontakt hat. Kommt und seht, was ich erlebt habe, das sollt auch ihr erleben. Ich habe den Messias getroffen. Es lohnt sich auch für euch. Und ich habe das so mitgenommen, vorhin auch aus der Zeugnisrunde. Ich glaube, das ist wirklich ein wichtiger Punkt, mit der Taufe auch ein Stück zu bezeugen. Schau mal, das habe ich erlebt. Und das dürft auch ihr erleben. Also dieses Öffentlichmachen von dem, was es mir bedeutet, mich taufen zu lassen, heißt ja auch, komm und sieh, das ist auch für dich da. Es lohnt sich, sagt sie, auch für euch. Eine kaputte, zerbrochene Seele entdeckt die Quelle des Lebens. Und sie selbst, diese Frau, wird nachher zur Quelle für die anderen, die auch zu Jesus kommen. Aus ihr fließt jetzt das Wasser, das für andere zum Segen, zum Heil wird. Und merkt ihr was, ihr Lieben? Die musste dafür nicht erst studieren, groß irgendwas lernen, sondern einfach mit ihrem überfließenden, vollen Herz ist sie gekommen und hat es den anderen weitergesagt. Durst nach Leben. Vielleicht machen wir uns das heute nochmal ganz neu bewusst. Um uns wohnen Menschen, die Durst nach Leben haben. Und wir dürfen ihnen begegnen. Und wir dürfen ihnen von der Quelle erzählen. Und wir dürfen sie einladen und sagen, komm doch, schau es dir mal an. Jesus hat für dich Wasser des Lebens. Ich möchte euch Mut machen und ihr müsst nicht die großen Redner sein. Es fängt damit an, zuzuhören. Ich merke das immer wieder, gerade Menschen im säkularisierten Umfeld, die merken das, wenn jemand zuhören kann. Und die kommen dann selber und sagen, hast mal eine Minute oder hast mal Zeit für ein Gespräch, für einen Spaziergang. Und dann denkt man, Wunder was. Und am Ende sagt so ein junger 30-Jähriger, Stefan, du hast immer wieder davon geredet, von Sinn im Leben. Erzähl mir doch mal mehr. Ich bin nämlich gerade auf der Suche. Also lasst euch diese Menschen, die um euch sind, vor Augen führen und geht auf sie zu. Dazu möchte ich euch einladen. Amen.